Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute ab 1. Mose 19 die Verse 30 bis, schauen wir in der Predigt insgesamt an, bis Ende des 20. Kapitels. Ich lese uns zur Überleitung und zum Einstieg die Verse 1. Mose 19, 30 bis 38. Also die Fortsetzung vom letzten Sonntag und Überleitung zum heutigen Tag. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge, er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren: Unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken, und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren: Siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt. Lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dann geh hinein, liege bei ihm, dann werden wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gaben sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken, und die Jüngere stand auf und lag bei ihm, und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger, und die Erstgeborene gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere auch, sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Lot war mit seinen beiden Töchtern in Zoar angekommen, seine Frau allerdings nicht. Diese hatte sich verbotenerweise auf der Flucht umgewandt und war zur Salzsäule geworden. Ergänzend zu dieser einzigen knappen Aussage im Mosebuch sagt Jesus in Lukas 17, Vers 34, wir haben es als Lesung gehört, im Blick auf den Tag des Menschensohns, also sein Wiederkommen und die Ereignisse, die es einleiten: An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen, und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Das ist der Zusammenhang, dass Jesus sagt, wenn es um die Rettung eures Lebens, eurer Seele geht, dann blickt nicht zurück. Das war der Fehler von Lots Frau. Sie hat zurückgeblickt. Dieser Hinweis Jesu zeigt, dass Lots Frau nicht mit ganzem Herzen bei der Flucht und bei der Rettung war. In Teilen hing ihr Herz zumindest noch an ihrem alten Leben, an dem, was sie in Sodom zurücklassen musste. Lots Frau ist also eine ernste Mahnung an alle, die in ein neues Leben mit Jesus aufbrechen, aber das alte Leben nicht konsequent zurücklassen wollen. Sie wenden sich um nach dem Verlockenden, das ihnen Satan im alten Leben bietet. Und ich habe erst dieser Tage jemandem geschrieben: Selbstverständlich bietet Satan Verlockendes an. Wenn er nichts Verlockendes anzubieten hat, geben ihn die Leute logischerweise nicht auf den Leim. Aber wer sich von diesen Verlockungen ablenken lässt, von seinem Heil, von seiner Rettung und zurückblickt, der erstarrt in Halbherzigkeit und kommt darin zu Tode, wie Lots Frau. Lot war nicht in Zoar geblieben. Ich teile nicht die Auffassung mancher Ausleger, dass Lots Wunsch, in Zoar eine erste Zuflucht zu finden, gegen Gottes Willen war. Darauf entnehme ich der Bibel keinen Hinweis. Seine alten Beine hätten ihn weiter so schnell einfach nicht getragen. Aber wir bekommen die Bestätigung, dass die Sünde Sodoms in ganzer Wucht auch in Zoar herrscht und deshalb fürchtet sich Lot, dort in Zoar zu bleiben. Er zieht hinauf ins Gebirge, hier sucht er Unterschlupf in einer Höhle. Lot bleibt offenbar im Land jenseits des Jordan. Eigentlich hätte er man was ganz anderes erwartet. Möglicherweise was? Ja, dass er zurückgeht zu Abraham. Aber dahin geht er nicht zurück, obwohl er den Weg dorthin in wenigen Tagen auch zu Fuß geschafft hätte. Vermutlich ist es sein Stolz, der ihn daran hindert, seinem großmütigen Onkel, der ihn ohne jeden Zweifel mit weit geöffneten Armen aufgenommen hätte, als gescheiterte Existenz unter die Augen zu treten. Auch das, liebe Geschwister, ist eine Mahnung. Wie viele Menschen lassen sich durch falschen Stolz davon abhalten, dem himmlischen Vater in die weit geöffneten Arme zu laufen? Ja, es geht nicht ohne, dass wir uns vor ihm beugen und sagen, ich bin ein Sünder. Lieber himmlischer Vater, ich bin eine gescheiterte Existenz und trotzdem darf ich zu dir kommen. In benachbarte Ortschaften wagt sich Lot offenbar auch nicht. Wir können nur vermuten, weshalb. Ich gehe mal davon aus, er hat kein großes Vermögen mehr mit dem Wenigen, das ihm verblieben ist. Er darf sicher in der Nacht noch, wir sehen ja, da haben gesehen, die Engel mussten ihn schlussendlich dann fast mit Gewalt aus Sodom herauszerren. Er hat sicher noch ein paar leichte, besondere Kostbarkeiten mitgenommen, was eben zu tragen war in dieser Nacht. Und nun versucht sich mit dem Wenigen, das er aus Sodom retten konnte, auf niedrigem Niveau mit seinen Töchtern über Wasser zu halten. Ein bisschen hat er, wie gesagt, wohl retten können. Seine Töchter verfügen immerhin über genug Wein, um ihren Vater zwei Nächte hintereinander stockbetrunken zu machen. Den dafür nötigen Wein, vermute ich, haben sie weniger aus Sodom mitgebracht. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die beiden ein paar Flaschen Wein bei der Flucht unterm Arm hatten, sondern mit dem geretteten Geld aus Sodom mittlerweile gekauft haben. Nun berichtet die Bibel wieder einmal ganz offen und ungeniert über die Abgründe der menschlichen Seele, wenn sie nicht vom Geist Gottes geleitet wird. In der Abgeschiedenheit eines armen Höhlendaseins werden die Töchter Lots keinen Mann finden. Aber sie wollen Nachkommen haben und so beschließen sie Abscheuliches. Sie führen den Vater mit Wein ab und dann legt sich in der ersten Nacht die Ältere, in der zweiten Nacht die Jüngere zum Vater, um mit diesem ein Kind zu zeugen. Lot ist so betrunken, dass er wie im Koma liegt und nichts mitbekommt. Wir sehen eine Parallele zu Noah. Wir wissen, auch er lag nachts stockbetrunken, im Zelt nackt. Die Trunkenheit ist vor Gott keineswegs, wie es in unserer heutigen Rechtsprechung absurderweise der Fall ist, ein mildernder Umstand. Man muss einfach sagen, wer Alkohol nicht verträgt, sollte so viel vertragen, wie trinken wir erträgt und eben nicht mehr. Und es gibt eigentlich keinen logischen Grund, weshalb sich jemand besaufen kann und dann im Suff böse Taten tun und dafür mildernde Umstände bekommt. Natürlich war Lot nicht aktiv mitschuldig, aber er trug Mitverantwortung an dieser Sünde seiner Töchter, weil er sie durch seine Betrunkenheit erst möglich machte. Immer wieder müssen wir vor Augen halten, unser Tun hat Folgen. Und egal wie böse oder wie gut wir es meinen, wir tragen Verantwortung für die Folgen unseres Tuns. Auch darüber hinaus trägt Lot Mitverantwortung an dem, was geschieht, denn seine Töchter tun, was sie in Sodom gelernt haben. Sodom war ja eine Stadt ohne jede Gottesfurcht, ohne jeden Anstand, ohne jeden Unterschied von Moral und Unmoral. In diese unsägliche Schule der Sünde und Gottlosigkeit hatte sie ihr eigener Vater gebracht. Wir sehen auch darin, dass die Töchter Lot keineswegs gläubig waren. Trotzdem waren sie gerettet worden um ihres Vaters willen. Nicht im geringsten kommen die beiden auf die Idee mit ihrer Not, woher kommen wir jetzt zu Kindern, die uns auch im Alter versorgen, mit dieser Not, die ja berechtigt ist, zu Gott zu kommen. sich an den lebendigen Herrn zu wenden, der kommt in ihren Gedanken, in ihrem Leben erkennbar überhaupt nicht vor. Und ich dachte, sie müssen extrem verhärtete Herzen gehabt haben, denn sie sind ja erst unmittelbar dem furchtbaren Zorngericht Gottes entkommen. Sogar die eigene Mutter ist auf der Strecke geblieben. Die Begegnung mit den Engeln, die Rettung, die Bewahrung dürfte ja erst wenige Tage bis Wochen zurückgelegen haben. Aber für Göttliches scheinen ihre Herzen nicht die geringste Empfänglichkeit gehabt zu haben. Dann gebären sie, wie auch oft, jeweils einen Sohn. Die Ältere nennt den ihren Moab. Die Fußnote in der Elberfelder Übersetzung weist darauf hin, dass dies die Bedeutung hat vom Vater. Ganz ungeniert bekennt die Tochter öffentlich mit dem Namen ihres Sohnes, dass er das Erzeugnis der Blutschande mit dem eigenen Vater ist. Da gehört schon irgendwo ein dickes, abgebrühtes Fell dazu. Und die Jüngere fährt nur wenig dezenter fort und nennt den ihren Ben-Ami, das bedeutet Sohn meines Bluts, Verwandten. Auch hier wird die Blutschande im Namen des Sohnes ausdrücklich und öffentlich bekannt gemacht, möglicherweise ein Ausdruck des Stolzes auf die eigene Sünde und Verschlagenheit, sich auch in dieser Not noch zu einem Sohn zu verhelfen. Die Bibel nennt uns auch die Völker, die aus dieser Blutschande hervorgegangen sind, die Moabiter und die Ammoniter. Schon bei der Sünde Abrahams, aus der Ismael hervorgegangen war, als Stammvater der Araber, haben wir darauf hingewiesen, die Folgen der Sünde können sehr weitreichend sein. Deshalb heißt das Thema heute ja auch mit dem ersten Teil die dramatischen Folgen der Sünde. Die dramatischen Folgen der Sünde, die sehr weitreichend sein können. So auch hier, es waren Moabiterinnen, die nach 4. Mose 25 später die Männer Israels zu Unzucht verführten. Und es waren die Ammoniter, die nach Israel die Verehrung des Moloch einschließlich der Opferung von Kindern brachten. Die Moabiter und die Ammoniter gehörten zu den großen Feinden Israels, zusammen mit den Edomitern. Sie werden aufgezählt, auch im Psalm, mit den Amalekitern, den Philistern und so weiter. Also in der großen Schar der Feinde Israels sind die Nachkommen dieser Ereignisse. Im Namen der jordanischen Hauptstadt Amman finden wir noch heute einen Hinweis auf die Ammoniter und ihr Wohngebiet östlich des Jordan, nördlich dem der Moabiter. Wir sehen, ein Großteil seiner Feinde hat Israel, Lot müssen wir ja mit dazu zählen, durch Sünde selbst hervorgebracht. Einen Großteil seiner Feinde hat Israel durch Sünde selbst hervorgebracht. Die dramatischen Folgen der Sünde. Erschütternderweise sehen wir gleich darauf auch Abraham wieder auf dem Weg der Sünde, Kapitel 20. Er bricht auf und zieht weiter in den Süden. Die Bibel sagt uns nicht warum. Ich vermute, dass er schlicht vor allem die Weideplätze für sein zahlreiches Vieh verlegt. Damit begibt er sich aber wie mit seinem Zug nach Ägypten in das Herrschaftsgebiet eines Mächtigeren. In diesem Falle des König Abimelech. Man geht davon aus, dass es ein Titel ist, kein Eigenname. Abimelech, der König von Gerar. Und Abraham wiederholt seinen Fehler von Ägypten. Dabei sagt uns Kapitel 20, Vers 13, das war gar keine neue Entscheidung, sondern die konsequente Umsetzung einer ein für alle Mal getroffenen Entscheidung, einer alten Entscheidung. Als Gott ihm, Kapitel 20, Vers 13, sagt er das als Entschuldigung vor Abimelech, als Gott ihn aus seinem Vaterland berufen und weggeführt hat, da sah Abraham die Gefahr, unter der er aufgrund der Schönheit seiner Frau stand. Andere könnten ebenfalls Begehrlichkeiten entwickeln. Und da hat er Sarah die Zusage abverlangt, dass sie an jedem Ort sage, er sei ihr Bruder. Es war also ein Dauerabkommen, das Abraham in feiger Weise seiner Frau aufgenötigt hat. Ich gehe davon aus, dass sie sich nicht mit allzu großer Begeisterung auf dieses Abkommen eingelassen hat. Nein, Abraham ist hier definitiv kein Vorbild des Glaubens. Er lud aus eigener Feigheit, aus eigenem Kleinglauben eine nicht geringe Last auf die Schultern seiner Frau. Und er hat über all die Jahrzehnte nichts dazugelernt. Das ist zutiefst beschämend. Aber zugleich eben auch beeindruckend, wie offen die Bibel, Gottes Wort, auch über die Glaubenshelden, über den Freund Gottes und seine Schwächen berichtet. Es kam, wie es kommen musste, Abimelech lässt Sarah zu sich holen und gliedert sie in seinen Harem ein. Was nun geschildert wird, hat sich offenbar über etliche Wochen, möglicherweise bis fast 3 Monate hingezogen, denn wir lesen in Vers 18, Kapitel 20, denn der Herr hatte jeden Mutterleib im Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Das heißt, es wurde niemand mehr schwanger. Dass nun im gesamten Haus des Abimelech keine Frau mehr schwanger wird, stellt man vermutlich nicht in ein paar Tagen fest. Mehr als 3 Monate können es allerdings auch nicht gewesen sein, denn erst als Abraham Sarah von Abimelech zurückbekommt, wird sie schwanger und bekommt dann innerhalb eines Jahres nach dem Besuch Gottes am Hain Mamre den verheißenen Erben und 12 Monate minus 9 bleibt eine maximale Spanne von knapp 3 Monaten. Also bis zu fast 3 Monaten, wir wissen es nicht, können auch wenige Wochen gewesen sein, mag Sarah im Harem des Abimelech verbracht haben. Da wendet sich Gott an Abimelech. Auch da müssen wir immer wieder staunen, also ich staune jedenfalls immer wieder. Gott spricht zu Heiden. Ganz selbstverständlich im Alten Testament sehen wir es immer wieder. Wie bei Biliam zum Beispiel. Gott spricht zu Heiden und nimmt zu ihnen ganz persönlich Kontakt auf. Und was fast noch erstaunlicher ist, diese Heiden haben ein offenes Ohr für das Reden Gottes. Wir könnten ja auch sagen, was bist du für ein Gott? Geht mich nichts an. Biliam schickt ja zuerst die Gesandten der Moabiter zurück und sagt, Gott hat zu mir geredet, ich darf Israel nicht verfluchen. Heiden hören auf Gottes Wort. Beeindruckend. Gott droht dem Abimelech unmittelbar den Tod an, weil er die Frau Abrahams in seinen Harem geholt hat. Abimelech ist erschüttert. Hatte er doch keine Ahnung, dass Sarah verheiratet ist. Mit der halben Wahrheit, es stimmt ja, erklärt ihm Abraham später, Sarah ist seine Halbschwester, sie hat nicht gelogen. Aber es war halt die halbe Wahrheit. Mit der halben Wahrheit war Abimelech von Abraham und Sarah ganz hinters Licht geführt worden. Er betont, in Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Und der Herr bestätigt es. Auch interessant. Der Heide Abimelech kommt hier sehr viel besser weg als der Freund Gottes Abraham. Gott bestätigt ausdrücklich dem Abimelech die Lauterkeit seines Herzens. Und sagt allerdings zugleich, ich selbst habe dafür gesorgt, dass du Sarah nicht anrühren darfst. Also sie war wohl in seinen Harem eingegliedert worden, aber mehr auch noch nicht. Da hat der Herr dafür gesorgt. Er hat bewahrend in der Situation seine Hand über Sarah und Abimelech gehalten, damit beide vor mehr Schaden bewahrt bleiben. Und Abimelech handelt unverzüglich. Als er den falschen Weg erkennt, den er ohne eigenes Verschulden eingeschlagen hat, kehrt er sofort um. Was für ein Vorbild auch für unsere Tage. Wenn doch jeder, der einen Weg als falsch und Gott nicht gefällig erkannt hat, sofort in dieser Konsequenz umkehren würde. Wie viel Sünde bliebe ungeschehen? Wie viel Schaden würden Menschen sich und anderen ersparen? Abimelech will das Schaden von sich und denen, die ihm anvertraut sind, abwenden. Und deshalb steht er früh am Morgen, sagt Gottes Wort, früh am Morgen auf, ruft seine Knechte zusammen und gibt alle nötigen Anweisungen. Dann ruft er Abraham zu sich. Und Abimelech spart gegenüber Abraham nicht mit Vorwürfen. Was habe ich dir getan, dass du so eine Not über mich gebracht hast? Was hast du damit beabsichtigt? Warum willst du mich da in irgendwas reinreiten? Das sind so die Töne, die man da hört. Beschämend, wenn ein Mann Gottes sich von einem Heiden zu Recht so den Kopf waschen lassen muss. Nicht nur reichlich Vieh, Knechte und Mägde, sondern auch 1000 Silberschägel gibt er dem Abraham mit. Formal müssen wir unterscheiden, er gibt es dem Abraham, der ist der Haushaltsvorstand. Im Grunde, das wird deutlich, gibt es aber der Sarah. Logischerweise, sie braucht ja die eigentliche Wiedergutmachung. Abimelech sagt, eine Decke für deine Augen. Für mich überraschend rätseln viele Ausleger über diese Formulierung, mir scheint sie ganz klar zu sein. Diese Wiedergutmachung soll den Blick der Sarah weglenken vom widerfahrenen Leid und Unrecht hin auf das Erfreuliche. Eine Augendecke, die das Böse zudeckt mit einem Erfreulichen. Der Heide Abimelech verhält sich gegenüber Sarah großzügiger und anständiger als ihr eigener Mann. Dem Abraham sagt Abimelech, sieh, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es gut ist, in deinen Augen. Und so darf Abraham weiter im Reich des Abimelech wohnen. Schon erstaunlich. Wie schon in der Sache mit Pharao, lässt Gott dem Abraham das Ganze trotz seines Kleinglaubens und seines Fehlverhaltens zum Segen gereichen. Wir sehen hier, was ich als zweiten Satzteil des heutigen Themas formuliert habe, und die besondere Stellung der Heiligen vor Gott. Die besondere Stellung der Heiligen vor Gott. Wenn uns die nicht vor Augen ist, können wir überhaupt nicht begreifen, was da im Moment passiert. Denn menschlich ist es eigentlich ganz unlogisch. Es fällt zunächst auf, dass keine ausdrückliche Kritik Gottes an Abraham berichtet wird. Der Sache nach, durch die Erzählung selbst, durch die Not, die Abraham durch seine Sünde über andere bringt, ist diese Kritik schon da im Bericht. Aber es wird keine ausdrückliche Zurechtweisung Gottes gegenüber Abraham berichtet. Stattdessen straft Gott den armen Abimelech, der eigentlich gar nichts dafür kann. Also nach unserem Gerechtigkeitsempfinden ist da irgendwas nicht ganz im Lot. Aber wir merken, unser Empfinden und das Empfinden Gottes müssen nicht immer völlig deckungsgleich sein. Ich dachte bei der Vorbereitung an die uns ebenfalls schwer verständliche Stelle, wo ein Unberufener versucht, die stürzende Bundeslade aufzufangen und augenblicklich tot umfällt. Dabei wollte der doch auch nur Gutes. Was uns so schwerfällt zu begreifen, es geht um die Heiligkeit Gottes. Um die unantastbare Heiligkeit Gottes. Und diese Heiligkeit und Unantastbarkeit Gottes bezieht sich eben auch auf Personen und Gegenstände, die zu Gott gehören. Dabei handelt Gott keineswegs immer nach Schema F. Aber ähnlich sehen wir es zum Beispiel auch beim Tempelgerät, das Belsazar für sein Saufgelage entweiht. Da überschreitet er eine Grenze im Umgang mit den Geräten, die Gott geweiht sind, und noch in derselben Nacht bricht das Gericht Gottes über ihn herein. Es ist ganz wichtig, Gott handelt keineswegs immer nach Schema F, es sind Ausnahmen, die uns die Bibel berichtet, in besonderen Situationen. In vielen Situationen hat Gott seine Leute auch umkommen lassen. Aber immer gilt, auch für die Zeit, in der wir stehen und in die wir hineingehen, immer gilt, ob gleich oder später, wer sich an den Heiligen Gottes vergreift, zieht unmittelbar Gottes Gericht auf sich. Ob das gleich losbricht, sichtbar oder nicht, ist eine zweite Frage. Meist bricht es mit deutlicher Verzögerung auf. Gott ist langsam zum Zorn. Aber das Gericht ist im Grunde dann schon da. Und so steht auch Sarah als die Frau des Gottesmannes Abraham unter diesem Schutz Gottes. Weil Abimelech sie zu sich rufen ließ, steht er von diesem Augenblick an unter dem Gericht Gottes. Von diesem Augenblick an verschloss der Herr jeden Mutterleib im Haus des Abimelech vollständig um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Und mehr oder weniger jedes Mal wird hinzugefügt, der Frau Abrahams. Das ist der Punkt. Es ist die Frau dieses besonderen Gottesmannes. Und als seine Frau steht sie unter dem besonderen Schutz Gottes. Noch überraschender sind für mich die Verse 7 und 17 im Kapitel 20. Da sagt Gott dem Abimelech, Abraham wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Und das geschieht dann in Vers 17. Warum muss Abraham für Abimelech bitten? Der eigentliche Übeltäter in der Sache ist doch der Abraham. Der hätte eine ordentliche Standpauke verdient. Der hätte, wenn schon, Strafe verdient und dass man für ihn bittet. Noch mal, wir müssen uns hüten, das Handeln Gottes hier zu verallgemeinern. So handelt Gott nicht immer, es ist eine besondere Situation. Gott hatte Abraham aus seiner Heimat gerufen und in ein fremdes Land geführt. Er setzte ihn und seine Familie damit allerlei durchaus beträchtlichen Gefahren und Nöten aus. Er brachte ihn in bewohntes Land und in mögliche Konflikte mit ebenbürtigen oder mächtigeren Nachbarn. Letztere zum Beispiel der Pharao und hier der Abimelech, die waren ganz offensichtlich nicht auf Augenhöhe mit Abraham, sondern die waren ein Kaliber mehr. Indem Gott so handelt, wie er hier handelt, unterstreicht er diesen menschlich Mächtigeren gegenüber die Besonderheit Abrahams und den Schutz, unter dem dieser steht. Er macht damit in unmissverständlicher Klarheit deutlich, Leute, wagt's nicht im Entferntesten, an diesen Mann und die zu ihm gehören, die Hand zu legen. Der steht unter meinem Schutz. Gott mutet dem Abraham viel zu und wem Gott viel zumutet, dem hilft er auch viel. Das dürfen wir übrigens immer auch auf unseren eigenen Lebenswegen wissen. Gott mutet nicht jedem gleich viel zu. Wir wissen, manchen mutet Gott besonders viel zu, aber wenn sie es im Vertrauen annehmen, dürfen sie gewiss sein, dass Gott ihnen dann auch im Besonderen hilft und Kraft gibt. Gott rechtfertigt damit keineswegs das Tun Abrahams, aber er stellt ihn in der Position geistlich über Abimelech. Abraham hat den direkten und persönlichen Draht zu Gott und auf diesen Draht ist Abimelech angewiesen, damit das Gericht Gottes von seinem Haus wieder genommen wird. Besondere Zeiten erfordern besonderes Handeln. Wir können hier ohne weiteres auch an die Zeichen der Apostel denken. Die heißen ja nicht ohne Grund in der Apostelgeschichte Zeichen und Taten der Apostel, weil es nicht die Zeichen der Christenheit allgemein sind, es sind die Zeichen der Apostel. Durch eine besondere Vollmacht hat Gott sie in der Gemeinde beglaubigt und ihrem Wort als Zeugen des Evangeliums besondere Autorität verliehen. Nach den Tagen der Apostel waren diese Zeichen in der Breite nicht mehr da, nur noch da und dort ausnahmsweise. Und die Zeichen der Endzeit, sagt uns Gottes Wort ganz klar, werden vor allem Zeichen des Antichristen sein. Hier gilt es nüchtern und wachsam zu sein. Wir fassen zusammen, wir sehen auf der einen Seite die furchtbaren Folgen der Sünde, das Volk Gottes litt über Jahrhunderte daran und in diesen Tagen wieder auflodernden Konflikt um Jerusalem dürfen wir mindestens teilweise immer noch Folgen dieser Sünden sehen. Und wir sehen auf der anderen Seite die unglaubliche Stellung der Heiligen vor Gott. Auch diese nicht jederzeit, sondern nur in besonderen Ausnahmefällen so von Gott offenbar gemacht wird, so dürfen wir doch wissen, jedes Gotteskind steht in dieser besonderen Stellung vor Gott. Jedes Gotteskind steht unter diesem Schutz und unter seiner Fürsorge, mitsamt seinen Angehörigen. Wir sehen immer wieder an diesen Berichten, wie weit der Segen und der Schutz Gottes für die Gotteskinder und diejenigen, die auch als Ungläubige zu ihnen gehören, gilt. Ist ganz erstaunlich. Aber ich sage immer wieder auch für Eltern, ein ganz, ganz, ganz großer Trost. Der Segen Gottes reicht nicht mehr so weit wie unser Einfluss als Eltern. Das wäre manchmal erbärmlich wenig. Da müsste uns manchmal um unsere Kinder Angst und Bange werden. Aber da ist es ein ganz großer Trost zu wissen, der Segen Gottes und sein Schutz, sein Arm reicht viel, viel weiter. In dieser besonderen Stellung wollen wir fest und treu ausgestattet mit der Tapferkeit des Heiligen Geistes, unerschütterlich verharren und uns durch nichts und niemand ins Wanken bringen lassen. Amen.